Ja, ich grüße euch sehr herzlich zum Start von unserer neuen Serie. Die nächsten 6 Wochen werden so ein bisschen reduzierten Spaßfaktor haben, denn wenn man über die Passion spricht, da gibt's nicht so arg viel zu lachen. Und die Luisa hat so ein bisschen prophetisch vorhergesehen, dass möglicherweise nach meiner Predigt der eine oder andere Gesprächsbedarf haben wird. So seid mutig, ich halte es aus und freue mich auf interessante Begegnungen. Die Serie heißt Passion, Begegnungen auf dem Kreuzweg. Und heute starten wir mit Simon von Kyrene, das Kreuz mittragen. Am nächsten Freitag ist der Karl Eckloff dran mit Pilatus, Wahrheit und Verantwortung. Dann kommt die Doris Pauli mit Die Frauen unter dem Kreuz, Treue im Leiden. Dann folgt Karin Menges, Der Schächer, Gnade im letzten Moment. Dann kommt das Thema Kaiphas, Einer für alle mit Siegfried Scherer. Und dann am Karfreitag schließlich unser lieber Freund von Paul Gerhardt, da sitzt er auch, glaube ich, ja, der Hans-Joachim Viehweger, und er wird sprechen über Der Hauptmann, Christuserkenntnis im Angesicht des Todes. Also alles eher ein bisschen oder sehr ernst, nicht ein bisschen, sehr ernst. Und es ist gut, wenn es Zeiten gibt, wo man fröhlich sein kann, lachen und sich freuen, aber ist auch gut, wenn man Zeiten hat, wo man nachdenklich wird, vielleicht auch traurig. Und wir möchten jetzt einfach mal in so eine Phase hineingehen, wo wir nachdenklich werden über das, was unseren Glauben betrifft. Ich habe heute wieder einige Bibelstellen für euch eingebaut, beziehungsweise ich zitiere sie auch. Und ihr müsst die jetzt nicht mitschreiben, hinter dem QR-Code liegen die ganzen Bibelstellen, dann könnt ihr das in Ruhe nachlesen und gucken, ob das alles so stimmt, was ich so erzähle, ob das wirklich biblisch ist. Und wir hören heute eine Geschichte von Gehorsam, einer Heldentat, die aus Zufall entsteht, unfassbarem Leid und einem großen Opfer. Und die erste Bibelstelle ist die Bibelstelle, an der wir uns heute Abend orientieren. Die steht im Markus-Evangelium, Kapitel 15, Vers 21. Und ihr dürft ruhig mal hintergucken, da passiert nämlich gerade was. Ihr seid also jetzt mitten in Jerusalem, in der Via Dolorosa, so wie sie heute heißt. Und da geht ein Mann schwer beladen. Und da heißt es, da kam ein Mann vorbei, er war Simon von Kyrene, der Vater von Alexander und Rufus. Er kam gerade vom Feld zurück, den zwangen sie, das Kreuz, für Jesus das Kreuz zu tragen. Und jetzt lassen wir den Simon noch richtig hier zu Ende gehen. Es ist ein langer, schwerer Weg. Dankeschön, du hast das richtig gut gemacht. Also wie gesagt, wir sprechen heute über Simon von Kyrene und jetzt gestehe ich euch erstmal einen Spleen, den ich habe, nämlich ich sammle Erzählungen aus der Bibel von namenlosen Helden. Und wen überrascht's? Das sind vor allem Frauen. Frauen, die Mut beweisen, wie die Mütter von Mose und Simson, kein Name vorhanden, oder Naamans Sklavin, die großen Glauben bewies, oder die kluge Frau aus Abel, die eine ganze Stadt gerettet hat. Von allen wird der Name nicht genannt. Aber trotzdem sind sie große Glaubensvorbilder. Und die Erzählungen von ihren Taten sind über Jahrtausende hinweg weitergetragen worden. Und vielleicht bist du auch eine Person, die von sich denkt, ich bin doch eigentlich bedeutungslos. Aber bedenke, für Gott bist du nicht bedeutungslos, sondern er will mit dir eine ganz besondere Geschichte schreiben. Vielleicht landet sie nicht in der Bibel, das ist ein bisschen zu spät, aber trotzdem besonders. Und heute sehen wir uns eine Geschichte näher an, bei uns der Name der Person jetzt schon bekannt ist. Es wird in der Bibel nur ganz kurz über ihn berichtet, so ähnlich kurz wie bei Hananias von Damaskus. Und auch der hat Entscheidendes für die Entstehung im Reich Gottes, des Reiches Gottes getan. Also sei nicht unzufrieden mit deinem Leben, wenn es dahin fließt und du denkst, was bedeutet mein Leben schon? Unterschätze nicht den Einfluss, den du auf die Umgebung hast, ohne dass du es wahrnimmst. Jeder von uns hat Einfluss auf seine Umgebung. Und eigenartigerweise wird Simon nicht nur Simon von Kyrene genannt, sondern auch mit dem Namen seiner Söhne näher identifiziert und nicht mit dem Namen seines Vaters, was eigentlich in der damaligen Kultur üblich war. Da hieß es, du Ben so und so, und dann wusstest du, aha, das ist der Sohn von dem einen Mann. Dass aber hier die Söhne genannt werden, liegt vermutlich daran, dass die Söhne bestens bekannt waren. Sie wurden sozusagen als Zeugen für die Wahrhaftigkeit der biblischen Berichte herangezogen. Es gibt unter Archäologen und Theologen die Vermutung, dass Alexander, den finde ich besonders sympathisch, weil mein zweiter Vorname ist Alexander, und Rufus bekannte Mitglieder der frühen christlichen Gemeinde waren. Und die Leser des Markus-Berichtes kannten die beiden und die treten gewissermaßen als Zeugen und Gewährsleute auf. Kinder wurden nämlich nur genannt, wenn sie prominenter waren als der Vater. Das zeigt, die frühe Kirche kannte diese Herren persönlich und es war ein starkes Indiz für die historische Zuverlässigkeit der Passionserzählung und dafür, dass wir nicht an Märchen glauben. Paulus grüßt einen Rufus im Römerbrief. Und das ist möglicherweise auch dieser Rufus, also der war da schon ganz gut unterwegs, der Rufus, mit dem wir es hier zu tun haben. In einer Grabhöhle im Kedrontal, das Jerusalem und den Ölberg trennt, wurde ein Ossuarium entdeckt. Es ist ein kleiner Schrein, in den Knochen von Verstorbenen irgendwann hineingepackt worden. Und auf diesem Ossuarium ist eine Inschrift und da heißt es Alexander, Sohn von Simon. Und es ist eine weitere Inschrift darauf, die vermutlich Kyrene bedeutet. Also möglicherweise war dieser Alexander der Sohn des Kreuzträgers. Simon hat aber auch den Namenszusatz Simon von Kyrene. Und was hat's denn mit diesem Ort auf sich? Das antike Kyrene ist richtig weit weg von Jerusalem. Jetzt weiß ich nicht, ob man das hier erkennen kann. Ja, also da links ist Kyrene, das ist Libyen, und ganz rechts ist Jerusalem. Es lag im heutigen Libyen und ist auf dem Landweg etwa 80 bis 100 Tage und auf dem Seeweg 7 bis 14 Tage nach Jerusalem zu reisen entfernt. Und offensichtlich war Simon aus dieser Stadt und es gab wohl dort bei der Abfassung der Evangelium, sprich nach dem Tod und der Auferstehung Jesu, also schon sehr früh eine christliche Gemeinde, die starke evangelistische Impulse ausgingen. Ihr könnt es in der Apostelgeschichte nachlesen, da sind mehrere Orte genannt, wo das schon Spuren hinterlassen hat. Und diese Bibelstellen, wie gesagt, die findet ihr in den Shownotes. Simon lebte also zu dieser Zeit wohl in Jerusalem und er kam wohl gerade von seinem Feld, das in der Nähe gelegen haben muss. Er ist vermutlich in die Stadt geeilt, weil er von den Vorkommnissen gehört hat, was mit Jesus passiert. Also es könnte sein, dass er ihn wirklich gut gekannt hat, dass er ihm nachgefolgt ist. Und just in dem Moment, als er die Straße betritt, zwingen ihn die römischen Soldaten, das Kreuz zu tragen. Drei Evangelien berichten davon und sprechen davon, dass Simon gezwungen wurde. Er wurde gezwungen, das schwere Kreuz zu tragen. Also die brutale Staatsmacht zwingt einen völlig zufällig vorbeikommenden Passanten, das Folterinstrument zu übernehmen, an dem der Delinquent so schwer zu tragen hatte. Und sie hatten keine Ahnung davon, dass sie damit Weltgeschichte geschrieben haben. Und warum sollte er Jesus dieses Kreuz abnehmen? Jesus hatte bereits seit den frühen Morgenstunden unfassbare Qualen ertragen müssen. Das Ausmaß der Schmerzen möchte man sich gar nicht vorstellen. Die Riemen der Peitschen, mit denen Jesus geschlagen wurde, in diese waren spitze, scharfe Metall- oder kleine Knochenstückchen eingearbeitet, sodass diese tiefe Wunden verursachten. Die haben sich eingehakt in das Fleisch und dann wurde es rausgerissen, sodass der Mensch, dass die Knochen frei lagen. Und es war erst zwischen 8 und 9 Uhr morgens, als Jesus durch diese Straße zur Hinrichtungsstelle geführt wurde, aber er war schon so geschwächt, dass er mehrmals zusammenbrach und unter der Last des Kreuzes zusammenbrach. Und so griff man sich halt kurzerhand den Simon, und der letzte Gang Jesu war eine belustigende Unterhaltung für die Soldaten und ein Freudenfest für den Satan. Im ersten Petrusbrief heißt es: Seid besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Und wir können uns in dem Moment, wo Jesus dahin geht, vorstellen, was in der unsichtbaren Welt abgegangen ist. Der Teufel brüllt, er lauert, er läuft herum. Und so feiert der Teufel diesen Moment. Und so feiert er ebenso den Moment, wenn die Menschen die rettende Botschaft von Jesus abtun. Und in der Offenbarung steht noch Weiteres. Da steht, er schnauft vor Wut, denn er weiß, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. Und ganz anders ist das, was wir eines Tages im Himmel erleben werden. Da heißt es auch in der Offenbarung: Und wieder hörte ich viele Stimmen wie von einer großen Menschenmenge, gewaltig wie das Tosen einer mächtigen Brandung, wie lautes Donnergrollen. Sie riefen: Halleluja, lobet den Herrn, denn der allmächtige Gott, unser Herr, hat seine Herrschaft angetreten. Und in anderen Übersetzungen steht, es ist wie ein gewaltiges Wasserrauschen. Und ich stelle mir das wunderbar vor, wenn so viele Stimmen erklingen, dass es wie ein Rauschen, wie ein Donner klingt. Und zunächst feiert also der Satan seinen Sieg und Jesus wird nach Golgatha zur Kreuzigung abgeführt. Aber dass wir, wie Simon, das Kreuz zu tragen haben, das hat Jesus vorausblickend schon während seiner Wanderzeit angekündigt. Im Lukas-Evangelium steht: Danach wandte sich Jesus an alle: Wer mein Jünger sein will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt, sondern muss sein Kreuz, so jetzt geleuchtmarkert, gelb, dick unterstrichen, täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und das kommt mehrmals in den Evangelien vor, aber hier ist die einzige Stelle, in der sogar gesagt wird, dass wir es täglich auf uns nehmen müssen. Und jetzt kommt ein kleiner Exkurs. Interessant ist hier das Wort müssen. Jesus spricht von müssen und wir Prediger in Agape haben uns angewöhnt, nicht von müssen und sollen zu sprechen, sondern wir predigen einladend, gewinnend, ohne Druck. Und das führt dazu, dass wir einen freiwilligen Transferprozess in den Hörern, in den Herzen erhoffen und für die Umsetzung dessen, was wir predigen, werben und nicht erzwingen. Aber unsere Predigten kommen daher mitunter mit wenig Nachdruck. Und manch einem scheint deswegen etwas zu fehlen. Jesus spricht hier aber von müssen, weil er es sehr ernst meint. Und jetzt werde ich das heute auch machen. Ich werde auch von müssen sprechen, weil es mir auch sehr ernst ist. Im Lukas-Evangelium verschärft er es sogar und sagt: Wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, kann nicht mein Jünger sein. Ziemlich krass. Was heißt es denn, sein Kreuz, das Kreuz auf sich zu nehmen? Müssen wir das wörtlich nehmen, so wie ich das in Jerusalem mal gesehen habe, dass die Menschen da mit einem Kreuz durch die Via Dolorosa gehen und auf den Knien dahin rutschen? Kann jeder machen, wie er will. Mir ist es ein bisschen peinlich, aber also ich glaube, wir müssen es nicht tun, aber da haben wir alle Freiheit. Aber Jesus sagte einmal, dass das Weizenkorn in die Erde fallen muss und sterben muss, damit es Frucht bringt. Und wie sieht denn dann das Sterben aus, um Frucht zu bringen? Jesus nachzufolgen heißt, sein gewohntes Leben, sein ganzes Ego, die Selbstbestimmung aufzugeben. Es ist wie ein Sterben lassen, Dinge sterben lassen, die uns wichtig sind. Und nur wenn wir bereit sind, alles loszulassen, alle Bitterkeit, den Stolz, unsere Sicherheiten und unsere alten, so wichtigen Überzeugungen. Wenn wir die aufgeben und uns von Jesus ein neues Leben schenken lassen, kann Jesus uns in seine ganze Fülle führen. Ein Leben, das durch den Heiligen Geist inspiriert ist, ist das, was Jesus mit sein Kreuz auf sich nehmen meint und sein Jünger zu sein meint. Ja, und wie geht es? Wie geht das? Wie geht das? Du musst Jesus dein Leben voll und ganz in die Hände legen und ihm nachfolgen. Und bitte lasst uns aufhören, christlich zu sein oder einen christlichen Lebensstil zu führen und gute Menschen sein zu wollen. Unabhängig davon, wir sind immer geliebt, immer geliebt. Aber in den Augen Jesus sind wir nur gut, wenn wir ihm radikal nachfolgen und seine Identität annehmen. Und was kannst du tun? Du kannst zum Beispiel deine alten und falschen Götter aufgeben. Ein bisschen Jesus hier und ein bisschen von anderen Weltanschauungen da, das geht nicht. Jünger Jesu zu sein heißt nur Jesus und kein Gemischtwarenladen. Wer Jesus nachfolgen will, muss Jesus als Wurzel haben. Wurzel heißt auf Lateinisch radix. Und davon kommt das Wort radikal. Also lasst uns radikal Jesus sein. In der Offenbarung heißt es, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Und wenn du Jesus ernst nehmen möchtest, dann hör auf, dich bei anderen Religionen zu bedienen, so als wäre das alles das Gleiche und führt hin zu dem einen Gott. Und was meine ich damit? Zum Beispiel auf Sternzeichen zu vertrauen, Horoskope zu lesen, Glückssteine zu sammeln oder irgendwelche Medaillons zu tragen. Praktiken aus anderen Religionen zu übernehmen, und jetzt haltet euch gut fest, wie Yoga und Reiki. Du kannst das niemals christlich betreiben. Und von der hinduistischen Religion und der buddhistischen Philosophie trennen. Und ich bitte dich, tu das diesen Weltanschauungen aus Respekt nicht an. Das gehört ihnen und gehört dort hinein. Aber praktiziere keine kulturelle Aneignung. Du machst bei Yoga Bewegungen, die sich nicht von der Unterwerfung unter andere Götter trennen lassen. Das geht nicht. Es ist Götzendienst. Es ist mit Jesus unvereinbar. Wenn du dein Kreuz auf dich nehmen willst und du hast diese Dinge liebgewonnen, das ist ja verständlich und nachvollziehbar. Es wird uns ja auch angepriesen als eine gute Sache. Aber trotzdem trenn dich von diesen Dingen. Und wenn es dir schwer fällt und weh tut, dann bist du auf dem richtigen Weg. Und dazu gehört auch, dass wir alte Gewohnheiten Jesus hinlegen. Eine schlechte Gewohnheit zum Beispiel ist, in Unvergebung und Selbstmitleid zu baden. Und wie sieht's denn aus mit Vergebung in deinem Leben? Vergebung ist Schwerstarbeit. Vergebung fällt nicht leicht. Aber diese Arbeit lohnt sich extrem. Und bist du schon mal alle deine Beziehungen und Kontakte von deinem ganzen Leben durchgegangen und hast überlegt, war da was, was du vergeben musst? Ein Groll, ein Ärger, eine Verletzung. Vergebe, ohne dass du eine Entschuldigung bekommst. Der größte Fehler bei Vergebung ist, darauf zu warten, dass derjenige sich erst bei mir entschuldigen muss, damit er mir das erklärt, Das ist ein Riesenirrtum. Du musst nicht den ganzen alten Kram aufarbeiten. Ich bin mal in Gedanken alle meine Lehrer durchgegangen. Alter, Herr sowieso, die Frau sowieso. Ich habe gemerkt, da war eine ganze Menge Menschen in meinem Leben, die mich verletzt haben und geärgert haben und abgekanzelt und niedergemacht und bloßgestellt. Und ich habe gespürt, das ist immer noch irgendwo, hat es Platz in mir. Und du kannst es nicht rausreißen aus dir, aus eigener Kraft, das geht gar nicht. Aber du kannst das Jesus hinlegen und sagen, der Herr sowieso hat mich da vorne an der Tafel so gekränkt und bloßgestellt. Und dann kommt Jesus und er nimmt es dir weg. Du wirst dich immer noch daran erinnern können, aber dieser Groll, diese Wunde, die heilt. Und ich war erstaunt, ja, was Jesus dann macht. Also überlegt euch das, sagt es Jesus und raus damit, es zahlt keine Miete. Und Menschen sind wie Tresore, sie sperren diese Verärgerungen wie Schätze sicher in sich ein und tragen die schwere Last mit sich und können nicht loslassen. Und niemand anderes kann diesen Tresor knacken, nur du selbst kannst die Tür aufmachen, nur du allein. Und wenn der Groll wiederkommt, das kann schon passieren, manche Dinge sind so tief drinnen, dass es wieder grummelt, dann vergebe nochmal und nochmal und nochmal, solange bis du merkst, jetzt habe ich Frieden mit der Person. Und ich kann es euch nur sagen, es ist wunderbar, es ist erlösend. Reden wir mal über Spott. Roger Schütz, der ehemalige Prior von TC, hat mal gesagt, Spott ist wie Schleichgift in einer Beziehung. Aber Spott macht Spaß. Stimmt's? Aber Spott vergiftet jede Beziehung. Er ist zerstörerisch. Und du kannst dieses Verhalten ablegen und umkehren, wenn du das praktiziert hast. Du kannst umkehren davon und es Jesus hinlegen. Und Jesus bitten, dass er dich mit dem Heiligen Geist erinnert, wenn es wieder kommt, diese Gewohnheit, dass du sagst, nee, jetzt halte ich lieber den Mund. Es geht. Ängste. Unsere natürliche Reaktion auf Angst ist, sich zu beschützen und die Hände irgendwie über sich zu halten, sich unsichtbar zu machen, sich zu verbergen, aber das macht uns klein. Und Jesus will, dass wir aufrecht gehen, dass wir mit breiter Brust ins Leben gehen. Wir sind Königskinder, wir sind Prinzessinnen und Prinzessinnen im Reich Gottes. Und er will, dass wir frei sind von Angst. Angst ist einerseits ein wichtiges Gefühl, wenn du vor einer Gefahr steht, ist es wichtig, dass du die Angst wahrnimmst, weil da ist Angst lebensrettend. Ich meine was anderes. Die Angst, die uns nachts beschleicht, Gedanken, die uns bedrängen und um den Schlaf bringen, die brauchen wir nicht. Und ich habe da eine kleine Übung für euch, eine Einübung, das könnt ihr zu Hause machen. Und wenn dich eine Sache bedrängt, und das ist ja meistens was größer und stärker ist, als wir selber sind, wir kriegen es nicht weg, das ist einfach da, dann sag doch einfach, du darfst hier sein und gib den Kampf auf. Und sag aber, Jesus ist mit mir und der wird mit dir fertig. Der wird mit dir fertig. Gib's Jesus ab und ihr werdet Wunder erleben. Du bekommst dadurch eine innere Distanz zu der Sache, die dir Angst macht. Und du spürst, dass du nicht mehr selbst an der Front stehen musst, sondern Jesus kämpft für dich. Und er will für dich kämpfen. Jesus liebt dich. Er meint es gut mit dir. Und er will nicht, dass du nächtelang nicht schlafen kannst. Und ein weltlicher Trost ist, alles wird gut. Das stimmt aber nicht. Nicht alles wird gut. Gut wird es nur, wenn du es mit Jesus angehst. Wenn du aber sagst, ich lege es dir hin, Jesus. Geh du mit mir dadurch. Dann schaffen wir es auch, Leid zu ertragen. Im ersten Petrusbrief heißt, Gott hat euch in seiner großen Gnade dazu berufen, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben. In der Gemeinschaft mit Christus habt ihr Teil daran, nur für eine kurze Zeit müsst ihr leiden. dann wird er euch wieder aufrichten, wie ich gesagt habe, aus der Angst aufrichten, stärken, euch Kraft verleihen und euch Halt geben. Und jetzt, wenn du mir zugehört hast, sagst du dir vielleicht, das gefällt mir nicht, was da eben gesagt wurde. Das ärgert mich. Oder du denkst dir, das ist mir viel zu schwer. Oder vielleicht geht's dir auch am Gesäß vorbei. Dann denk bitte an meine namenlosen Heldinnen vom Anfang. Sie haben unangenehme Schritte getan, ihr Kind in den Nil gelegt und viele andere Dinge, unmögliche Dinge getan. Aber sie sind vor Gott große Heldinnen geworden, große Heldinnen. Und vielleicht betrachtest du dich nicht als besonders bedeutsam, aber für Gott bist du wichtig. Und er hat alles sich selbst für dich hingegeben. Und ich möchte jetzt noch für uns beten. Vielleicht könnt ihr aufstehen. Jesus, ich bitte dich für die Gemeinde hier. Ich bitte dich für die Gemeinde, dass jeder in sich hineinschauen kann, in sich hineinhören kann und gucken kann, wo sind denn die Dinge, die er aus seinem Leben rauspacken muss. Und dass er auch da hingucken kann, wo es richtig weh tut, wo er merkt, oh, da leide ich, wenn ich das aufgeben musste. Ich leide aber auch daran, wenn es in meinem Leben ist. Und ich bitte dich, dass jeder den Mut hat, so wie die Mutter von Mose und die Mutter von Simon, die Dinge zu tun, auch wenn es ihnen das Herz aus dem Leib reißt. Und ich bitte dich dann für jeden, dass du das ersetzt mit deinem Heiligen Geist, der alles neu macht, der alles viel besser macht und der uns auch hilft, wenn Situationen wirklich Leitsituationen sind, die wir durchstehen müssen, dass du da bist bei uns und dass du mit uns durch das durchgehst und dass wir die Kraft bekommen, im finstern Tal dich an unserer Seite zu spüren. Amen.